Wir brauchen alle Rituale und ein Ritual bei Radio Frei ist seit 14 Jahren um diese Zeit mit Sergei Lochthofen zu telefonieren. Und der ist bei mir jetzt am Telefon. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, guten Morgen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen Rest August, der noch schön warm wird.
Ja, das hoffen wir, ist jetzt gerade ganz angenehm, aber seien wir ehrlich, so ist doch, wenn man das Wetter einstellen könnte, wie bei einem Heizungsthermostat, ist es jetzt das perfekte Wetter in jederlei Hinsicht, oder?
Gar keine Frage, es war sogar einstellig heute Nacht, also frische Luft kam herein, das ist schon angenehm, aber wir wissen ja auch, der Sommer ist dann schnell vorbei, nur noch Erinnerungen und dann kommen viele graue Tage, das ist das Dilemma.
Deswegen schön, dass wir den Sommer jetzt noch genießen können und ich fange mal mit einer Minimeldung an. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, weil ich ja immer so frage, Leute, habt ihr noch Ideen, was ich mit Sergei Lochthofen besprechen kann? Und eine Meldung ist mir wirklich durchgeruscht und das ist mal der Test, ob es Ihnen auch durchgeruscht ist. Bernd, das Brot wurde besprüht. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also die Figur am Rathaus wurde silbern angesprüht. Und das, also man muss mal sagen, also das geht gar nicht, aber ich habe das Foto gesehen, wenn man einen zweiten Bernd hätte, der so silbern wäre, das würde sogar ganz gut aussehen. Das war der Nebeneffekt. Und ich fand interessant, dass man die Farbe in der Tat jetzt abbekommen hat und jetzt steht Bernd das Brot wieder ganz normal in diesem dunkelgelb, leicht bräunlich da. Haben Sie das also mitbekommen?
Ja, selbstverständlich. Man lebt ja in dieser Stadt und nimmt mit einem Augenwinkel doch, dass auch solche Details wahr. Es ist der normale Vandalismus hier. Wenn Sie manchmal durch den Park gehen, da wundern Sie sich, so eine Bank ist ja heute nicht mehr eine Bank, sondern die wird verankert, da wird ein Fundament gegossen, da wird jede Leiste so angeschraubt, dass nichts abzubauen ist. Das heißt, wir haben es doch mit einem Teil sehr unvernünftiger Menschen auch zu tun. Insofern, das verursacht Ärger und Kosten. Wir müssen damit leben, selbst so eine harmlose Figur wie Bernd das Brot sozusagen erweckt dann sozusagen die Begierde, da irgendwie sich zu verewigen. Das ist nun mal so. Ich glaube, da werden wir auch absehbar nicht viel machen können dagegen.
Wir haben letztens, oder Sie haben letztens mit Herrn Rose schon darüber gesprochen, dass das klassische Sommerloch nicht mehr da ist. Das kann man so oder so sehen, weil ich schon das Gefühl hatte, jetzt war wirklich ein bisschen weniger los. Und da ist natürlich so eine Meldung wie Bernd das Brot aus lokaler Sicht. Ich wette, wenn Sie noch Chefredakteur wären, hätten Sie auch gesagt, da kann man gut arbeiten, auch wenn das natürlich erstmal eine negative Meldung ist, kann man trotzdem mit Fotos was machen. Das ist das eine. Und jetzt finde ich es ganz interessant, deswegen komme ich auf das Sommerloch. Es ist jetzt spätestens beendet, weil die Ferien auch für Politiker und Politikerinnen vorbei sind. Friedrich Merz ist zurück aus dem Urlaub und hat einiges vor, weil diese Woche, morgen und übermorgen, tagt das Kabinett wieder mal in Neu-Hardenberg in Brandenburg. Und da soll jetzt wirklich unter anderem das Rentenreformpaket jetzt beschlossen werden.
Na, ich fand es ja schon interessant, dass den Sommer über immer wieder diskutiert worden ist, muss sich der Kanzler melden, muss der aus dem Urlaub zurück, also die 3 Wochen schienen ja vielen sehr, sehr lang, dass die Opposition da irgendwie rummeckert und rumzerrt, ist ganz normal, aber dass ein Teil unserer Zunft, das heißt der Journalismus, da so billig mit dem Thema umgegangen ist, es waren ja sehr unterschiedliche Themen, die in diesem Sommer eine Rolle gespielt haben. Die 3 Rebellen aus der CDU, die Rente anders gestalten wollen, auch höchstwahrscheinlich aus der Angst heraus, zu Hause nicht mehr die Wählerstimmen hinter sich versammeln zu können und aus dem Bemühen vielleicht Sachsen-Anhalt dem Kollegen Unterstützung zu geben. Dann diese Brände, das Ganze. Also ich habe das mit einem gewissen Befremdung gesehen, diese ganze Debatte, dass der Kanzler unbedingt mit aufgekrempeltem Hemd irgendwo da bei Aachen vielleicht beim Löschen hilft. Andererseits ist klar, wir sehen es auch in Amerika und in anderen Regionen, dass Show zur Politik immer mehr dazugehört, dass man im richtigen Augenblick auch irgendwo präsent sein muss. Ich erinnere nur an den Gerhard Schröder und seinen gelben Gummistiefeln bei der Wasserkatastrophe damals. Der hat damit schon Bilder erzeugt, wo die Leute sagen, oh ja, der kommt und hilft, auch wenn er vielleicht mehr gestört hat zu diesem Zeitpunkt. Also der Kanzler hatte sich offensichtlich vorgenommen, absolut abwesend zu sein und nicht auf diese Dinge einzugehen. Die meisten Themen waren auch billig. Und jetzt kann man ja nur hoffen, dass wenn sie sich morgen alle treffen, dass endlich mal auch wieder gearbeitet wird und ein ernstes Thema, sage ich mal, auf den Tagesordnung steht.
Das meinte ich, dass jetzt erstmal wieder die ernsten Themen kommen und nicht diese Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, warum kommt der Kanzler nicht aus dem Urlaub zurück. Ein anderes ernstes Thema, das ist immer ein Thema, der Nahostkonflikt und Israel-Siedlungspolitik, aber das geht jetzt in eine neue Runde, weil es gibt das Siedlungsprojekt E1, was Israel gerade sehr weiter vorantreibt, also um Westjordanland dann Siedlungen zu bauen. Da geht es dann wirklich darum, dass jetzt erstmal zunächst mehr als 1200 Wohneinheiten ausgeschrieben wurden diese Woche. Und da gab es Kritik auch von europäischer Seite, eine gemeinsame Erklärung am Donnerstag von insgesamt 7 eben westlichen Ländern. Also Europa war mit dabei, aber auch eben Kanada, Großbritannien, Deutschland war mit drunter. Und es gab schon prompt eine Reaktion aus Israel vom Finanzminister Bezalel Smotrich, der in Bezug auch auf Großbritannien dann gesagt hat, ich zitiere, ich möchte ihm unmissverständlich sagen, das britische Mandat im Land Israel ist beendet. Also Israel, die Regierung ist da nicht amüsiert. Auf der anderen Seite, und deswegen haben wir die Meldung mit reingenommen, es ist schon interessant, dass in dieser Deutlichkeit das Vorgehen auch kritisiert wird, das Vorhaben von dieser Siedlungspolitik.
Naja, es ist ja ein entscheidender Punkt. Also debattiert worden ist natürlich das, was der Ben-Gvir, also der Sicherheitsminister, losgelassen hat, der jede Nacht im Gazastreifen 30, 40 Palästinenser umbringen will. Das zeigt ja auch, wie extrem diese Regierung ist. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich in der Öffentlichkeit gesagt habe, Netanyahu ist ein Verbrecher, dass da viele immer zusammenzuckten. Ja, es ist eine Regierung in Israel an der Macht, die wir so auch nicht tolerieren können. Und die Extremminister, der Finanzminister und der Sicherheitsminister, die bemühen sich natürlich mit Blick auf den Wahlkampf, den sie im Oktober haben. Da sind ja neue Parlamentswahlen, natürlich ihre Bataillone hinter sich zu vereinen. Das ist eine zum Teil profaschistische Politik, die betreiben. Gleichzeitig werden Realitäten natürlich verschoben und eine Zwei-Staaten-Lösung, also ein selbstständiger Staat Palästina, unmöglich gemacht. Da es ein Kernpunkt unserer Politik für den Nahen Osten ist, bin ich voll der Meinung, dass nicht nur diese zwei Minister, der Finanzminister und auch der Sicherheitsminister, nicht mehr nach Europa einreisen sollten, also da auch mit Sanktionen belegt werden, sondern dass das gesamte Kabinett, das geht einfach nicht so weiter. Wenn sie die Realitäten schaffen mit dieser neuen Siedlung, kann es keinen Staat Palästina mehr geben. Und wir sind uns ja irgendwo einig in Europa, dass wir uns sagen, es wird auch nie Frieden geben, ohne dass in irgendeiner Art und Weise auch die Palästinenser zu ihrem Recht kommen. Also insofern wäre es gut, wenn die Europäer gemeinsam sich zusammentun, da muss Deutschland nicht der Vorreiter sein, aber darf nicht der Bremser sein, wie es bis jetzt der Fall gewesen ist, dass man mit der israelischen Regierung, nicht mit Israel, aber mit der israelischen Regierung viel härter zugange geht. Und ich hoffe, das passiert nun jetzt langsam Schritt für Schritt.
Und wie Sie es auch gerade gut formuliert haben, es geht nämlich um präzise Formulierungen, dass es um die israelische Regierung geht. Und deswegen haben wir die Meldung mit rausgenommen. Vielleicht ist das ja die Möglichkeit, eben gemeinsame Erklärungen, gemeinsame Maßnahmen zu treffen. Weil wenn das einzelne Länder in Europa, zum Beispiel Deutschland, tun würden, dann kann das schnell immer in gefährliches Fahrwasser geraten. Sprich, wenn du als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin Israel, die israelische Regierung kritisierst, muss man sehr taktvoll vorgehen. Und vielleicht
naja,
ist das
es hat sich auch hier etwas verändert, wenn Sie das Echo mitbekommen haben, was in Deutschland war. Da haben auch die jüdischen Verbände ziemlich scharf auf den Ben-Gvir und seine Ankündigungen, was er da im Gazastreifen vorhat, reagiert. Das ist sehr selten der Fall. Die sind ja mehr an der Stelle immer wie ein Lobbyistenverein, der versucht sozusagen Verständnis für die Lage Israels zu erzeugen, aber in dem Fall geht es einfach nicht mehr. Deutschland kann da nicht der Vorreiter sein. Das ist einfach eine geschichtliche Geschichte. Wir haben da unsere Verpflichtung, aber gleichzeitig müssen wir sehen, wir können nicht Israel den sozusagen extrem überlassen. Insofern sage ich mal, es ist ein Moment, vielleicht ist es jetzt wirklich der Moment, wo man zu einer einheitlichen Politik in Europa kommt und dann ist das nicht ganz unwichtig für Israel. Wir sind ein wichtiger Partner für sie.
Kommen wir nochmal zu einer skurrilen Meldung oder eine Meldung aus der Reihe, egal was die AfD macht, im Moment läuft es für sie und da ist jetzt eine Meldung aufgetaucht die Woche, dass ein CDU-Bürgermeister 10.000 Euro für die AfD gespendet hat und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, haben Sie auch da verwundert die Augen gerieben, was ist da los, was ist da passiert?
Naja, ich glaube, die AfD versteht es, also als populistische Partei auch natürlich den Wahlkampf so zu gestalten, dass man immer wieder Themen und Punkte setzt, die sozusagen das Publikum interessieren in irgendeiner Art und Weise. Also die fahren jetzt nicht nur auf den Mopeds da herum, sondern machen auch solche Dinge. Ich glaube, das war gut geplant. Wir wissen ja, dass ein Teil oder der Kern der AfD ja aus rechts außen der CDU rekrutiert worden ist. Ja, das heißt also, wenn Sie Gauland nehmen, wenn Sie Herrn Höcke nehmen, die waren ja alle in der CDU mal gewesen. Und da gibt es natürlich immer Berührungspunkte an dieser Stelle. Der Mann selbst hat offensichtlich keinerlei Anstand. Und was wir so an Details von ihm hören, warum er denn zu dieser Überlegung kam, ist wohl der Hintergrund, er wollte einen schönen Posten bei der CDU haben in Sachsen-Anhalt. Den hat man ihm nicht gegeben. Und dann hat er sozusagen diese PR-Geschichte offensichtlich auch mit Hilfe der AfD lanciert. Das zeigt, wie dreckig Wahlkampf sein kann an dieser Stelle und wie sich Leute dafür hergeben. Wir haben das ja auch im Landtag in Thüringen erlebt, wo praktisch der Kandidat seinerzeit von der AfD fallen gelassen worden ist, in Herr Kemmerich zum Ministerpräsident gewählt worden ist. Das heißt also, es wird hier mit allen Mitteln gearbeitet und an dieser Stelle ist es natürlich ein Punkt, man redet über die Partei, man redet über das, was da passiert. Und das ist blanke Werbung, auch 1:1. Wir haben ja sowieso einen Wahlkampf, wo die AfD eigentlich gar nichts machen muss. Die Berichterstattung über Sachsen-Anhalt ist ja enorm und über den Spitzenkandidaten. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich jetzt den CDU-Mann sehe und den AfD-Mann, ich weiß mit Sicherheit, dass ich mir einen Gebrauchtwagen dem CDU-Mann abkaufen würde und dem AfD-Mann auf keinen Fall sozusagen da Vertrauen entgegenbringen würde. Aber die Leute sind eben halt, wie sie sind, die lassen sich einlullen und so läuft die Sache. Und die Journalisten machen leider, muss man sagen, sind sozusagen die willfährigen Helfer.
Die Frage ist, habe ich jetzt auch gerade überlegt, wenn ich Ihnen zuhöre, während wir die Meldung jetzt nochmal besprochen haben, ob wir jetzt nicht damit auch schon wieder dieser PR-Strategie auf den Leim gegangen sind, dem überhaupt jetzt diese Meldung mit den CDU-Bürgermeistern thematisieren.
Wir haben ja ein sehr interessiertes Publikum, das uns zuhört. Ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht irgendwie eine Affinität für AfD haben, die haben sich schon vor 13 Jahren verabschiedet aus dieser Runde. Das heißt also, wir sind unter uns im weitesten Sinne, wie viele Tausend wir auch sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir noch PR machen können für die Sache. Wir versuchen ja immer auch mal dahinter zu schauen, was passiert da eigentlich, warum passiert das? Wie kann das so sein? Das ist ja nicht uninteressant, sich mal darüber auszutauschen. Insofern sage ich, habe ich keine Angst hier an dieser Stelle, dass wir in irgendeiner Art und Weise für eine Partei oder für irgendjemanden Werbung machen.
Haben Sie heute schon Zeitungen gelesen? Sie tun es ja immer, also online, aber ich frage mich, weil wir hier immer die Thüringer Allgemeine mit reinholen und dann auch immer zumindest erstmal draufschauen, was das Titelthema ist. Haben Sie es heute schon gemacht für die heutige Ausgabe der Thüringer Allgemeine?
Ja, ich gucke, dass der Parteitag in Eisenach der CDU und die Wiederwahl, sage ich mal, dass das zentrale Thema politisch gesehen für Thüringen, das ist schon sehr vernünftig. Ich finde, in der Bewertung dessen bin ich immer etwas skeptisch. Ich stelle immer wieder mehr fest, dass im Journalismus in Thüringen, man vergisst, diese Woche gibt es ein Misstrauensvotum, wieder mal seitens der Rechtsradikalen und ein Mann, der rechtskräftig verurteilt ist, ein Rechtsradikaler, möchte gern Ministerpräsident in Thüringen werden.
Sie sprechen von der AfD und Sie sprechen von Björn Höcke.
Das wird einfach unterschlagen inzwischen. Also man schreibt das gar nicht mehr. Man hat offensichtlich Angst und stellt sich schon auf die Zeit ein, falls dieser Mann oder erstmal in Sachsen-Anhalt, aber dann vielleicht auch in Thüringen an den politischen Schalthebeln sitzt. Ich bin da der Meinung, also das ist schon sehr bemerkenswert an dieser Stelle. Also ein Rechtsradikaler und rechtskräftig Verurteilter will im Landtag gewählt werden. Das finde ich ja schon ein bemerkenswerter Umstand, den man nicht oft genug wiederholen sollte.
Ja, das haben wir letztens auch schon besprochen. Ich glaube auch mit Kollegen Carsten Rose hatten Sie es auch gesagt, dass man sich das mal, das zeigt ja auch so die Normalisierung. Hätten wir darüber vor 10 oder 15 Jahren gesprochen, hätten wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also da merkt man auch.
Naja, ich sag mal, wir hatten ja früher mit NPD-Leuten zu tun gehabt, da haben alle noch so verstanden offensichtlich, was da ihnen ins Haus steht. Hier hat sich das ziemlich verwischt und es wird so getan, als ob es eine ganz normale Opposition wäre an dieser Stelle. Das ist sie nicht, das sind Rechtsradikale.
Und um das nochmal die Meldung trotzdem einzuordnen, weil Sie eben so Wiederwahl gesagt haben, es kann ja sein, dass Leute aus dem Urlaub jetzt wiedergekommen sind und gar nicht mitbekommen haben, was hier los ist. Also im Grunde wäre das ja gar keine Meldung. Ne? Es gab den Landesparteitag der CDU in Eisenach jetzt am Wochenende, da ist Mario Vogt zum CDU-Landesvorsitzenden mit 82% wiedergekommen. gewählt wurden. Aber da wird natürlich deswegen genau hingeschaut, weil Mario Vogt als Ministerpräsident gerade angezählt ist. Seinem Doktortitel bleibt aberkannt. Er will da nochmal den Rechtsweg gehen und so weiter. Es gibt hin und her und her und hin. Und die Frage war eben, wie die Thüringer CDU weiter hinter ihm steht. Und dann, und das ist natürlich das, was Journalisten und Journalistinnen beobachten, sind die 82% Zustimmung ein Signal dafür, bitte mach weiter, Mario Vogt. So kann man es dann deuten, oder?
Eindeutig, in der Situation nicht ohne weiteres zu erwarten. Sie sehen ja auch, andere sind abgestraft worden mit 70% oder weniger Stimmen. Das heißt also, ein Großteil zumindest der Funktionsträger in der CDU ist sich der Situation bewusst und nimmt das sehr ernsthaft sozusagen an sich der Sache. Man hat jetzt nicht versucht, irgendwelche vielleicht langwierigen Querelen da auszutragen. Er hat ja im Prinzip die gleiche Stimmzahl bekommen wie beim ersten Mal und minimal verändert zum zweiten Mal. Das heißt also, steht ganz gut da. Es hat ja auch einen besonderen Hintergrund. Das ist ja nicht der gleiche Fall wie bei Schawan, also der ehemaligen Minister unter Ministerin unter Merkel, oder bei Gutenberg, also dem ehemaligen Verteidigungsminister. Das Ganze ist ja sehr dubios, was da in Chemnitz stattgefunden hat. Ich bin ja auch der Meinung nach wie vor, dass ein paar findige Journalisten das mal recherchieren müssen. Zweitens, dieser sogenannte Plagiatsjäger, der auf Honorarbasis für die Rechtsradikalen arbeitet, ist ja auch nicht ganz sauber. Er hat ja wohl schon eine ganze Liste lanciert, wen er alles noch untersuchen will und so weiter und so weiter. Das heißt also, das ist schon politische Auseinandersetzung in einer Form, wo man sagen muss, das hatten wir so noch nicht und das muss man auch sehen und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und dann werden die ganzen Dinge ja erstmal lanciert in einem Portal, das auch rechtsextrem ist im großen Ganzen. Das heißt also, da braut sich etwas zusammen und man sollte nicht so naiv sein, sagen, hier geht es um den Doktortitel von Herrn Vogt, denn ist, ob der den behält oder nicht behält, ist eigentlich fast zweitrangig, zumal die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen, ja nicht mal in die Nähe eines Abiturs gekommen sind, sondern meistens also auch nicht gerade studiert sind. Das ist eine Situation, ja, die ist bemerkenswert. Es geht hier auch zum Teil zwischen, sagen wir, der Grad der Auseinandersetzung läuft nicht nur zwischen rechts und links, sondern eben auch zum Teil gebildet und ungebildet.
Interessante Punkte, die Sie da aufgeworfen haben. Insofern ist zumindest aus Sicht von Mario Vogt, es ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass er bis zum Schluss den Rechtsweg geht und sagt, halt, da will ich mal ganz genau wissen, was da los ist. Und Sie haben ja gerade nochmal begründet, dass man da auch journalistisch unbedingt nochmal genauer hinschauen sollte. Ein zweiter Punkt ist vielleicht der, und das hat man ja gemerkt, dass nicht nur ist ja die Frage zwischen gebildet und ungebildet, sondern auch, wie die drei Regierungsparteien untereinander jetzt sich da verhalten. Da haben wir ja auch mitbekommen, da sind die Reihen, zumindest scheint es so, zwischen Bündnis Sahra Wagenknecht hier in Thüringen, BSW, SPD und CDU geschlossen. Möglicherweise auch, und das würden Sie wahrscheinlich auch so deuten, weil wenn jetzt die Regierung zerbrechen würde, Neuwahlen will ernsthaft keiner haben. Das hält wahrscheinlich auch so eine Regierung dann zusammen, oder?
Vollkommen klar. Wir haben ja auch etwas geschafft in den letzten zwei Jahren, was man gar nicht so hätte erwarten können. Es ist relativ geräuschlos gewesen. Wenn es über Thüringen was zu berichten gibt, dann ist es entweder der Skandalmann von der AfD, also Höcke, oder Skandal von außen von Sahra Wagenknecht, die versucht die ganze Zeit über den Bruch oder über die Auseinandersetzung bei dem Thema einfach in den Schlagzeilen zu sein, damit man vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt irgendwie die Leute noch auf sich lenken kann. Hat alles nichts mit Thüringen zu tun, hat alles nichts mit dem Thema zu tun, wie wir hier Arbeitsplätze sichern, wie die Zukunft entwickelt. Wir haben in der Automobilindustrie Schwierigkeiten, wie alle anderen auch. Also das heißt, es ist schon alles im Umbruch. Gleichzeitig stellen wir auch fest, Thüringen steht eigentlich relativ gut da. Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist nach wie vor im Vergleich zum Beispiel zu Nordrhein-Westfalen, wer hätte das je gedacht, eigentlich ganz gut. Das heißt also, wenn wir es hinkriegen bekommen würden, wieder uns auch darauf zu konzentrieren, was hier eigentlich wichtig ist, wäre das ganz gut. Und insofern das BWS hier in Thüringen mit der Katja Wolf und der Schütz, also ich muss am Chapeau, viel Anstand in der Politik gesehen in diesem Zusammenhang, und die haben auch sehr taktisch klug reagiert, den Parteitag, bei dem eventuell die Linie sozusagen neu bestimmt werden wird für das BWS hier in Thüringen, haben sie hinter die ganzen Wahlen gelegt. Das heißt also, dann, wenn das dann stattfindet, ist da die Luft auch schon etwas raus. Also ich sage es noch einmal, wer Sarah Wagenknecht als Parteifreund hat, der braucht keine Feinde.
Also halten wir fest, Thüringer BSW macht die Hausaufgaben ordentlich aus Ihrer Sicht.
Ja, das ist ein unwahrscheinlicher Druck, der auf den lastet. Das kenne ich. Ich habe das mal sehr nah erlebt, als Dieter Althaus, der jetzt zum Ehrenvorsitzenden der CDU gewählt worden ist, damals nach seiner schweren Geschichte auf dem Skihang gesundheitlich angeschlagen, der war damals in Süddeutschland irgendwo sozusagen in Behandlung und zur Kur. Der kam dann, wir haben ihn zum Redaktionsgespräch eingeladen und er war wirklich wie ferngesteuert, höchstwahrscheinlich starke Medikamente auch noch eingenommen. Also es war ein sehr gruseliger Auftritt und wir waren uns völlig sicher, das wird nicht funktionieren. Der braucht einfach Zeit und diese Zeit hat natürlich das Land damals nicht gehabt, das war Wahlkampf. Und damals entschlossen sich zwei Frauen, Frau Lieberknecht und Frau Diesel, sozusagen das Ruder in der CDU in die Hand zu nehmen. Und es war ein unwahrscheinlicher Druck aus der eigenen Partei auf den die Herren, die ja bis dahin das Kabinett bestimmten, sahen ihre Fälle davon schwimmen. Also da kam es fast zu tätlichen Übergriffen. Ich habe um 7 Uhr morgens Anrufe gehabt aus dieser Situation heraus, wo ich erstmal beruhigend sagen musste, nein, das kriegen Sie hin, da müssen noch 2 Tage, dann haben Sie es hinter sich und dann läuft das nachher. Das heißt also, es ist nicht einfach in so einer Situation, die Art und Weise der Auseinandersetzung ist nicht gerade fein. Ich kenne es aus nächster Nähe.
Ich merke gerade so, also Moral von der Geschichte, es lohnt sich manchmal auch innerhalb der Partei den Aufstand zu proben und damit eine neue Dynamik in Gang zu setzen. Weiteres Beispiel wäre damals auch Angela Merkel, als sich von Helmut Kohl in einem Artikel in der FAZ losgesagt hat. Und ich höre auch raus, Herr Lochthofen, wenn mal mehr Zeit ist, müssen Sie all die ganzen Geschichten, die Redaktionsgeschichten, was wirklich hinter den Gesprächen passiert ist, dann auch mal auspacken. Aber das machen wir in einem verlängerten Espresso-Plausch. Jetzt am Ende.
Wir haben ja bestimmt das eine oder andere Gespräch noch, ja.
Wir haben noch einiges vor uns, keine Sorge, aber ich merke das immer so, ich höre Ihnen da gerne zu, weil Sie da, glaube ich, in den 20 Jahren als Chefredakteur auch viele interessante Dinge erlebt haben, die auch heute noch interessant sind. Und zum Schluss dieser Ausgabe jetzt aber dennoch die Frage, gibt es noch eine gute Nachricht? Also gut, dann das Brot glänzt wieder,
ist eine gute Nachricht? Voller guter Nachrichten. Schauen Sie mal, wie die Kanadier Trump den Stinkefinger gezeigt haben. Das ist nicht ohne Risiko, also indem sie widersprochen haben, er hat ihn ja 50% Zoll aufgebrummt für eine ganze Reihe von Waren, die sogar die Eishockeyschläger sind davon betroffen. Also die werden jetzt in Amerika doppelt so teuer sein. Das ist für die Kanadier nicht unwichtig. Aber ich will nur sagen, die haben es nicht so wie die Europäische Union gemacht. Ich meine, wir sind jetzt natürlich auch ein Stück weiter. Wir sehen ja, dass der Donald Trump vieles ankündigt, dann doch nicht durchhält. Aber es ist gefährlich für sie. Es ist der wichtigste Wirtschaftsnachbar. Trotzdem haben sie gesagt, gut Junge, wenn du das so machst, machen wir so, genauso mit dir. Die Wirtschaftsverbände in Kanada und Amerika haben aufgejault. Es ist für alle nicht gut, was da passiert ist, was dieses große Kind da, was sich die Amerikaner als Präsidenten gewählt haben, an Unsinn jeden Tag verzapft. Das ist zum Beispiel zumindest eine Nachricht, wo wir sagen müssen, da schauen wir mal, was daraus wird. Gute Nachricht ist zum Beispiel auch, dass die deutsche Industrie so volle Auftragsbücher hat wie seit 10 Jahren nicht. Das widerspricht völlig dem, was da draußen immer an Gejammer zu hören ist. Das heißt, die Industrie steht gut da, die Auftragsbücher sind voll. Natürlich nicht jede Branche in gleicher Weise, aber es heißt nicht, dass die deutsche Wirtschaft jetzt sozusagen dahin sieht und alles noch ganz schlimm ist. Und die Energiekosten uns hier so weit ruinieren. Natürlich gehört das zum Klappern, zum Handwerk und dass die Unternehmen überall bei Tarifen, bei allen versuchen, die Leute und den Staat irgendwie mit in Haftung zu nehmen. Aber es scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Also die Fakten sind einfach dagegen. Oder der Meta-Prozess in Amerika, eine gute Nachricht, dass viele Menschen es nicht mehr hinnehmen, was in den Social Media da passiert, dass Kinder süchtig gemacht werden, abhängig gemacht werden, in den Suizid getrieben werden, in diesen Chatgruppen und wo auch immer da, was da stattfindet und gleichzeitig diese Unternehmen Milliarden damit verdienen. Also es geht wohl am Ende bei diesem Prozess um 200 Milliarden Strafe für die Meta-Leute, das gleiche gilt für Google, das gleiche gilt für andere auch.
Also Meta-Leute, Mark Zuckerberg und Co., um das mal einzuordnen, ne? Also über Facebook übergeordnet, deswegen Meta, ja. Das muss man nochmal erklären.
Also das heißt also auch da gibt es Bewegungen, wir wissen ja, ich bin ja schon lange der Meinung, das muss mehr Regulierung da rein, das kann man nicht einfach dem Wildwuchs überlassen. Wir sehen ja auch im politischen Raum, dass Social Media in einer Art und Weise in das Bewusstsein der Menschen eindringt, dass wir große Schwierigkeiten haben, sie noch zu erreichen und sie für jeden Blödsinn zu haben sind. Schauen Sie, wir haben heute 35 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine.
Ist genau heute, ja.
Ja, genau heute, 24. August, genau heute. Das wäre normalerweise für die Menschen ein Anlass zur Freude. Gleichzeitig werden sie so bombardiert von den Russen wie seit langem nicht mehr. Es werden einfach so viele Menschen umgebracht. Jeden Tag hören sie 10, 20 mehr Leute. Schrecklich, die ganze Geschichte. Da haben wir einen amerikanischen Präsident, der im Wahlkampf den Leuten versprochen hat, dass er an einem Tag den Krieg beendet.
Ja.
Da erinnert sich keiner mehr.
Ich weiß.
Ja. Alle haben gesagt, es ist Unsinn. Wie kann man jemanden wählen, der sowas behauptet? Früher war das nie passiert. Heute ist das mit Hilfe von Social Media eine ganze Dinge möglich. Und das Gleiche haben wir bei uns auch so. Schauen Sie sich doch Sachsen-Anhalt an. Was wird passieren mit Sachsen-Anhalt? Jede große Investition wird um Sachsen-Anhalt einen Bogen machen, weil natürlich niemand mehr das unterstützt, dass dort irgendwas entsteht. Das heißt, die Leute entscheiden bei dieser Wahl nicht nur, wer sie regiert, sondern um ihren Abstieg. Sachsen-Anhalt ist in der Gefahr, völlig abzusteigen, absolutes Schlusslicht zu werden.
Da nochmal deutliche Worte. Ich habe es gerade überlegt, wie wir von der guten Nachricht jetzt wieder zu diesem negativen Teil gekommen sind. Aber das kann man sich ja nochmal dann anhören. Das können wir auch mal sagen. Jeder Espresso-Plausch ist auch online abrufbar unter www.radio-frei.de. Auf aktuell klicken, da kann man auch diesen Espresso-Plausch vom 24. August nochmal nachhören. Herr Lochthofen, erstmal vielen Dank wieder für die Einsichten und Einblicke. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche. Verbringen Sie heute einen sehr angenehmen Montag und ich habe heute auch noch einen Song, den Sie vorgeschlagen haben und den hören wir jetzt anschließend. Barry McGuire, Eve of Destruction. Sie meinten, wird selten im Radio gespielt.
Das ist selten. In 60er Jahren war das ein großer Friedenssong. Ich habe das gemerkt, auch im Kontext der letzten Jahre, also mit dem Krieg, hört man das kaum. Das ging damals um Vietnamkrieg und darum, dass Menschen sich sozusagen tatsächlich vereinnahmen lassen für diese ganzen Dinge. Wir haben ja eine irrsinnige, große, durch Putin, Trump, Xi veranlasste Aufrüstung, wo horrende Mittel in die Rüstung gesteckt werden, anstatt in vernünftige Sachen, die für die Menschheit wichtig wären. Insofern ist ein kleiner Song dagegen auch nicht schlecht.
Also, wir hören jetzt Barry McGuire, Eve of Destruction. Und ich bedanke mich erstmal für das Gespräch, Herr Lochthofen. Machen Sie es gut.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Tschüss.